Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Kategorie der Sonderfolgen und auch heute wieder mit dem Jan. Guten Abend, Jan.
Hallo, freut mich wieder hier zu sein oder freut mich immer noch hier zu sein.
Mich auch. Ich bin sehr gespannt, was wir heute haben. Sprich, ich glaube und ich bin mir sehr sicher, auch ich werde in der heutigen Folge sehr viel lernen und das eine oder andere ausprobieren, wenn ich so in die Shownotes reinschaue.
Hoffentlich auch unsere Hörer, ja.
Ah, doch, das hoffen wir auch, dass der eine oder andere Hörer sich das eine oder andere rausziehen kann, wenn wir so in die letzten Folgen reinschauen, die wir in dieser Richtung hatten. Das hat gut Anklang gefunden.
Genau, darum heute ein Stückchen mehr in die Richtung, wie kann man generell produktiver mit iOS umgehen? Nicht nur jetzt im Fokus auf iPad, sondern auch auf generell iOS halt quasi, also jetzt vor allem auf Handy bezogen, weil Apple TV und produktiv ist, glaube ich, was ich sage jetzt mal frei nie zusammenfinden wird, aber zumindest am Handy kann man ja auch die ein oder andere nette Sache machen. Auch gerade da auch ein bisschen der Blick Richtung Automatisierungslösungen. Es gibt ja da sehr viel, was man auch automatisieren kann. Da gibt es sehr gängige Dienste oder sehr geheimtippige Dienste, auf die wir ein bisschen eingehen wollen quasi und euch vielleicht auch die ein oder andere Arbeit in Zukunft erleichtern wollen oder abnehmen wollen.
Für diejenigen, die es noch nicht angehört haben, wir haben eine Sonderfolge, die letzte, die ihr hier euch in der Kategorie anhören könnt. Eben da ging es darum, wie man produktiv auf dem iPad arbeiten kann. Wir werden sicherlich auf das eine oder andere Mal auf diese Folge verweisen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, tut das. Wer auch sich in Richtung Apple und also dem iPad, vor allem das iPad Pro, mal ein bisschen informieren möchten. Wir haben bei uns in den Shownotes auf www.geektalk.ch auch die Gadget-Folge verlinkt, auch in der heutigen Folge. Werden wir das eine oder andere Mal dann auf diese Folge verlinken, weil es macht ja nicht unbedingt allzu viel Sinn, wenn wir gewisse Dinge allzu detailliert mehrfach erklären.
Genau.
Da, wo es aber Sinn macht, werden wir es tun. Zuallererst das Betriebssystem seit iOS 9 oder wie es halt immer so ist, Betriebssysteme, die mit den Jahren verbessern sie sich. Es gibt auch solche, die sich verschlechtern, aber iOS 9 war ein klarer Schritt in Richtung Verbessern.
Einerseits gleich die erste Referenz auf die iPad-Folge. Ja, klar, weil nämlich Bluetooth-Tastaturen halt jetzt wesentlich besser funktionieren und endlich mal richtig funktionieren, so wie man sich das als Nutzer vorstellt. Ohne da jetzt groß noch weiter drauf eingehen zu wollen. Wie gesagt, hört euch die Folge an, falls ihr das nicht habt und euch Bluetooth-Tastaturen und iPad interessiert. Auf der anderen Seite auch das Thema Multitasking beziehungsweise halt quasi zwei Fenster auf einem Bildschirm hat sich ja jetzt auch das neue iOS ausgeschüttet und läuft auf so wenigen Geräten halt doch. Ich würde es mir zum Beispiel auch sehr auf meinem iPhone Plus sogar durchaus wünschen. Leider geht das dort ja nicht, aber grundsätzlich finde ich diesen Zwei-Fenster-Modus durchaus sehr, sehr praktisch.
Ich habe mich noch nicht allzu stark damit beschäftigt, das ein oder andere Mal im Apple Store, wo ich es mir angeschaut habe, aber nichts im Langzeitstest. Aber da eben haben wir in der Gadget-Folge ein bisschen mehr darüber gesprochen.
Auf der anderen Seite zwar jetzt nicht iOS 9 neu, aber generell für mich ein Feature, das ich extrem stark verwende und extrem toll finde, sind diese Share-Sheet-Geschichten. Das ist, wenn ihr in einem Programm auf dieses komische Viereck mit dem Pfeil nach oben geht, könnt ihr quasi den Inhalt, den ihr jetzt gerade seht, irgendwo anders hinkippen, unter Anführungsstrichen. Zum Beispiel, ich bin auf einer Webseite, sage, ah, spannend, das würde ich jetzt gerne jemandem schicken. Kann ich das per Nachricht verschicken, per Messenger verschicken? Da bieten sehr, sehr viele Apps quasi ihre Schnittstellen dazu an. Ich kann sofort nach WhatsApp rausjagen oder Facebook Messenger oder auf Twitter oder was auch immer in Facebook.
E-Mail.
Was Gott verboten hat.
Und halt die ganzen Messenger-Geschichten, genau.
Ich kann sofort in irgendwelche Cloud-Speicher hineinschubsen, wenn ich irgendwie mal, weiß ich was, wo ein PDF bekomme, auf tausende Cloud-Speicherlösungen, sogar auf mein NAS Remote, weil meine NAS-App das anbietet, egal ob QNAP oder Synology, was auch immer, ja. Gerade das finde ich wirklich super toll, vor allem, weil es da jetzt auch echt geniale Apps gibt, die auch total nerdige Apps oder Randgruppen-Apps, ja, die das aber echt super machen. Jetzt zum Beispiel für Randgruppen-App mal was ganz anderes. Jetzt denkt sich ja jeder gleich, jetzt kommt ein Spiel von mir. Nein. Ich koche ab und zu ganz gerne. Und finde im Internet immer unheimlich viele Rezepte. Und ich hatte echt das totale Problem zu sagen, okay, wie kann ich mir jetzt irgendwie all meine Rezepte da schön an einem Fleck verwalten, verarbeiten? Schwer. Habe mir ein bisschen herumgegoogelt und fand eine App, die heißt Anylist, ohne jetzt groß Werbung dafür machen zu wollen, ist so eine Rezept-Online-Verwaltungs-Cloud-Lösung. Was aber eben super ist, um auf Share-Sheet wieder zurückzukommen, die bietet auch so ein Share-Sheet an. Ich surfe auf irgendeiner Webseite, wo ein Rezept ist, sag, kopiere mir das in Anylist, dieses Share-Sheet ist so intelligent und erkennt selber, was sind Zutaten, was sind Mengenangaben, was sind Kochschritte, was ist Zeit, welche Mengen sind das, friemelt sich das selber in sein Ding hinein, lädt sogar Fotos runter, dass ich sogar gleich Bilder dazu habe und pflegt das alles sofort in die App ein. Und ich muss einfach nur einmal auf dieses Share-Sheet-Ding drücken, zack, und das Rezept ist in AnyList. Ich kann sofort sagen, okay, das Rezept ist eigentlich für 2 Leute, ich hätte es aber gerne für 4 skaliert. Der kann das alles super selber umsetzen, ich habe Fotos dazu, ich habe die Quelle dazu, sensationell, ja. Also liebe ich heiß und innig.
Und es geht im Web auf iOS und auf dem Mac, wie ich gerade sehe.
Auf dem Mac gibt es dann auch als Bookmarklet quasi, ja. Also so eine Chrome-Extension ist es. Ich glaube, als Bookmarklet gibt es auch. Gibt es viele verschiedene Lösungen in die Richtung. Ich verwende das Chrome, diese Chrome-Erweiterung da ganz gerne. Funktioniert auf dem PC auch. Also PC, Mac, ja klar. Und aber eben auch auf iOS. Und gerade so irgendwie, dass ich unterwegs mal ein Rezept finde, muss ich gestehen, passiert mir öfter.
Mir auch, vor allem eben in meinem Hintergrund vom Zelle Keyblock, wo ich ja tausende von Rezepten drin habe und auch selber immer wieder neue suche. Bis jetzt nach Evernote geschmissen, aber dieses automatische Skalieren, also sprich Abfüllen der einzelnen Zutaten und so weiter, das ist spannend.
Bei mir ist es genauso. Ich habe auch immer Richtung Evernote geschmissen. Evernote war mir, was Rezeptverwaltung betraf, zum Beispiel einfach zu wenig. So mit dieser App kann ich das echt empfehlen. Wo ich halt echt total begeistert war, ist, dass dieses Share-Sheet all das schon kann. Also im Endeffekt übergibt er das auch nur an irgendeinen Webhändler und der Webhändler kann das halt. Aber du kannst halt echt mächtige Dinge mit diesem Share-Sheet realisieren. Oder eine andere Lösung zum Beispiel, ich meine mittlerweile ja sehr schön, dass ich sagen kann, speichere mir diese Webseite als PDF in meine Dropbox. Da gehen ja mittlerweile wirklich Arbeitsabläufe, die über so ein Share-Sheet realisiert werden können, ohne dass ich selbst etwas stricken muss. Man kann auch selber sehr viel stricken, da kommen wir dann später dazu. Gerade in Richtung Automatisation können sich ja dann einige Apps da anhängen, die dann noch mächtiger sind. Ja.
Genau, wer keine Dropbox und so weiter hat, Apple bietet selber auch an, sprich ein PDF zu generieren von jetzt, wie du gesagt hast, von der Webseite und speichert das dann direkt in iBooks ab, was ihr dann auch auf eurem Mac habt und auf all euren anderen Devices, die ein i oder ähnliches davor haben. Also eben, wie du es schön gesagt hast, diese Share-Sheet-Funktion, die hatte Android ganz, ganz viele Jahre, also 2, 3, glaube ich, keine Ahnung mehr, wie viele, voraus. Und das war ein Ding, was bei iOS immer gefehlt hat. Apple hat da kräftig nachgeholt, jetzt vor allem mit iOS 9, schon vorher, aber mit iOS 9 nochmals richtig aufgebohrt. Und mittlerweile, also das gefällt mir extrem gut, was man da drüber machen kann. Eben, es gibt viele so Hints und wie du gesagt hast, so kleine Tricks, genau.
Wobei auch gerade da muss man, glaube ich, sehr stark aufpassen, dass dieses Share-Sheet-Menü nicht gleich total voll wird. Auch da ein Tipp, weil ich weiß, dass es viele Leute einfach nicht wissen. Ganz nach rechts scrollen in diesem Teilen-Menü.
Auf die drei Punkte.
Mehr, ja. Und da kann man sich dann einstellen, was man überhaupt sehen will. Viele Sachen bieten Share-Sheets, die man vielleicht nicht braucht. Und auf der anderen Seite kann man sich dann dort auch die Reihenfolge verändern, um da jetzt nicht völlig überfahren zu werden.
Genau, vor allem die Reihenfolge ändern ist sehr, sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Weil, ja, es braucht nicht jeder Facebook oder Twitter am Anfang, es brauchen vielleicht eben jemand dieses AnyList, weil er ganz viele Rezepte immer wieder sich so kramen
möchte. Als Vorbereitung auf diese Sendung habe ich vorher geschaut, ich habe in meinem Browser, also in Safari, über 50 Share-Sheets eigentlich drinnen. Ne? Also sie nutzen das mittlerweile sehr exzessiv, die Apps, und 2/3 davon habe ich aber einfach abgeknipst, weil die verwende ich nie. Ja.
Bei mir ist auch so, ich habe sogar nur, ja genau, ziemlich genau 1/3 habe ich drin, alles andere ist weg. Brauche ich gar nicht.
Aber das Drittel liebe ich heiß und innig und eben, wie du sagst,
würde ich nicht mehr missen.
Android hatte das auch. Mittlerweile, finde ich, macht Apple das besser. Mhm. Das Schöne ist ja auch, dass das trotz Sandboxing eben, wieder, was ja bei Apple lange das Problem war, trotz allem funktioniert und Sandboxing weiter funktioniert und immer noch sicher und schön, aber trotzdem jetzt so ein bisschen teilen und kommunizieren geht. Ja, das ist schon angenehm.
Würde ich auch nicht mehr missen möchten, genau. Wollen wir zu App-Empfehlungen kommen? Du hast ja da einiges mitgebracht in der Richtung. Und da kenne ich auch einige.
Bin auch schon auf deine sehr gespannt. Vielleicht lerne ich auch da ein paar dazu. Und was ich als erstes aufgeschrieben hätte, wären alternative Tastaturen, auch so ein bisschen Richtung Betriebssystem. Das gibt's ja jetzt, ich glaube seit 2 Jahren, kann man ja neue Tastaturen installieren und muss nicht die von Apple verwenden. nach dem anfänglichen Bauchweh, das viele hatten, von wegen, man muss der Tastatur vollen Zugriff geben, auch bei Kennwörtern hat sich ja jetzt insofern verbessert, dass Kennwörter immer die Apple-Tastatur einblendet. Gibt's, glaube ich, doch einige Leute, die das verwenden. Zwei, unter Anführungsstrichen, Empfehlungen aus der Richtung von mir. SwiftKey, gerade für alle, die von Android kommen und über dieses Tastaturwischen-Feature mögen.
Das schnellere Schreiben.
Dass ich ein Wort erwische und nicht ertippe. Ich persönlich mag das gar nicht. Ich komme auch nicht von Android. Ich wurde mit dem nie warm. Ich habe es zwar drauf, aber ich habe es dann irgendwie nie verwendet, weil ich habe es immer wieder ein bisschen probiert, aber da fehlt mir einfach das Training, sage ich jetzt mal. Was ich aber zum Beispiel ganz gerne verwendet habe als alternative Tastatur war Touchpal oder wie auch immer. Ist auch kostenlos. Die hat mir nämlich ein ganz spezielles Problem gelöst. Ich mochte auf meinem iPhone 6, dem normalen, ich habe jetzt kurz noch das Plus, auf dem normalen iPhone 6 mochte ich die Querformat-Tastatur nicht, weil ja die dann auf der Seite diese komischen Zusatztasten einblendet, also mit Punkt und Beistrich, Rufzeichen und so ein Mist. Gefiel mir gar nicht, war mir einfach zu blöd, weil mir auch dann die Abstände irgendwie zu klein waren. Ich hätte da lieber normal im Breitformat einfach nur Tastatur gehabt, ohne die Sonderzeichen. Die blende ich mir zwar gerne halt klar über Taste ein, aber ich brauche sie nicht permanent da haben. Touchpal zum Beispiel hat das Problem gelöst und hat die Tastatur so dargestellt, wie sie auch noch unter iOS 8 war, also halt quasi auf der ersten Seite nur Buchstaben. Ist auch so eine recht hübsche, schnelle Tastatur. Anfangs waren die von der Performance her ein bisschen schwierig.
Ich wollte gerade sagen, und vor allem unter iOS 8, aber da kam später das Update, waren die Tastaturen immer mit einem kleinen Lag nachgeladen. Das hat mich so dermaßen gestört, dass ich komplett weg von den alternativen Tastaturen gekommen bin. Also gar nie warm wurde damit und auch das nie intensivieren konnte. Hängt auch damit zusammen, dass ich mit SwiftKey nie warm geworden bin. Ich bin auch sonst relativ fix im Schreiben, würde ich behaupten.
Ja, und da sagt das bei mir genauso. Also ich bin sofort wieder weg von dem und dachte mir, okay, danke, vergiss es. Bekam dann aber eine Einladung zu einem Testflight für iOS 9 von Touchpal, glaube ich sogar. Dachte mir, diese Tastaturen gibt es ja auch noch, probierst du mal. Also jetzt funktioniert das gut, wenn jemand da Bedarf hat. Also ich könnte jetzt weder über Lag berichten, noch sonst irgendwie etwas in die Richtung. Das funktioniert alles schon ganz schön.
Vielleicht auch der ein oder andere Hörer, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, diverse Apps, die man, oder Tastaturen, die man sich da drauf schnallen kann. Ich glaube, der Darkicks, ein Geek-Talk-Hörer, hat auch schon mal ein Review zu einer geschrieben, wenn ich es richtig habe, auf dem Poughkeepsie-Blog. Bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwo war mal was, auf jeden Fall. Was gibt's sonst noch? Hast du noch mehr zum Thema Tastaturen?
Nein, tastaturmäßig verwende ich maximal Touchpal, beziehungsweise aus einem anderen Grund verwende ich leider jetzt doch wieder die von Apple. Da kommen wir dann später noch dazu mit einer anderen App.
Wir haben noch das Thema, das mag ich mich erinnern, als wir die Apple Watch-Folge aufgenommen haben, hast du von einem alternativen Kalender geredet. Ist es so, dass du nicht den Apple-eigenen iCall-Kalender oder Kalender, wie er mittlerweile heißt, nutzt?
Genau, ich verwende nicht den Apple-eigenen, nein. Der konnte mir immer zu wenig, beziehungsweise die neue Darstellung, die es da, ich glaube, auch mit iOS 8 gab, gefiel mir einfach gar nicht mehr. Ich selber verwende Mical oder ja, M-I-C-A-L.
MyCall? Ja, irgendwie so.
Die haben für mich einfach eine schönere Ansicht, vor allem, weil ich mir so eine ganze Woche sofort darstellen lassen kann und zwar jetzt nicht so nebeneinander, wie man das von Desktop-Kalendern kennt, sondern so aufgeteilt quasi, also so fünf Kästchen, fünf Rechtecke oder sieben Rechtecke halt irgendwie so nebeneinander, beziehungsweise sechs Rechtecke und Wochenende halt dann kleiner. Kann man sich auch in der Ansicht sehr, sehr viel konfigurieren. Der kann im Endeffekt alles, hat 3.012.000 verschiedene Ansichten, die ich alle auch irgendwie verwende. Auch die so aussähe wie der Apple-Kalender, kann super gut mit jeglicher Art an Abos und alles umgehen, ist überhaupt kein Problem. Den mag ich sehr gerne. Ich verwende eigentlich bis vor einer Woche Mical. Vor einer Woche kam eine neue App dazu von einer Firma, die ich sehr gerne mag. Wir hatten sie auch schon in der iPad Pro-Folge. Ich bin ein Fan der Firma Moleskine. Die stellen Notizbücher her, das kennt man ja. Was hat das jetzt mit einer App zu tun? Ja, die basteln auch Apps mittlerweile. Und die basteln auch schicke Apps mittlerweile. Da gibt's schon so eine Moleskine Notizbücher-App, die war mir eigentlich bisher zu sinnlos, weil die kostet doch Geld und wofür brauche ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber die haben jetzt auch einen eigenen Kalender gebastelt, der mir sehr, sehr gut gefällt, nennt sich TimePage. Der hat jetzt plötzlich über Nacht bei mir Mical ersetzt. Das ist so ein schicker Kalender, der auch gleich Reisezeiten und alles schön einblendet auf mit Auto, mit Öffentlichen, zu Fuß, mit Fahrrad. Kalender in schick mit allem, was man so will, eben auch mit Reisezeiten, mit Wetter Forecast für den ganzen Tag, super schön bedienbar.
Apple Watch?
Ist Apple Watch fähig, genau. Mhm. Hat auch eine Complication auf der Apple Watch. Ich habe in meinem Watchface immer eine Kalender-Complication eingeblendet, zumindest unter der Woche, wenn ich mit der Uhr im Büro bin. Ich liebe es, wenn ich sehe, ach, der nächste Termin beginnt in 15 Minuten und findet in dem Raum statt. Auch da funktioniert diese Moleskine-App und hat so eine eigene Complication, die sieht auch ein bisschen schicker aus. Sie hat auch diese, wie heißt das auf Deutsch, Checks? Ich glaube, Checks heißt es nicht. Das, was quasi bei der Apple Watch kommt, wenn ich von unten einblende, also diese eigenen kleinen Screens.
Doch, in Deutsch heißt es auch Checks.
In Deutsch heißt es Checks, genau. Und auf Englisch hat es eigentlich den besseren Namen gehabt, aber ich vergesse das dauernd. Auf Deutsch heißt es Checks, ja. Ja. Glances heißt es auf Englisch, genau.
Glances, genau, ja.
Genau.
Glances.
Und ich habe lange Zeit das Wort Glances verwendet, und das ist der falsche Begriff, da ist niemand gefunden, und auf Deutsch heißt es Checks, genau. Es hat auch zwei eigene Checks, einen für Termine, einen für Wetter. Also tolle App, funktioniert, kostet gleich irgendwie so 5 Euro, hat bei mir von heute auf morgen Me-Color ersetzt, obwohl ich den schon seit 2 Jahren verwende. Wenn man das Ganze ein bisschen in hübsch haben mag, die Bedienung ist auch echt nicht schlecht. Zum Beispiel kann ich jetzt auch echt diese Moleskine-App empfehlen. Habe ich jetzt seit 1,5 Wochen, mache ich sehr, sehr gerne. Und eben, geht auch mit der Watch, geht mit allem, geht ohne Probleme.
Jetzt verstehe ich endlich auch das Mail, was mir der Entwickler. Ich habe vor kurzem eine App vorgestellt im Poughkeepsie-Blog. Feature nennt sich die. Also Calendar Events Around the Clock. Hast du das gesehen mit dieser Spirale?
Nein, glaube ich nicht. Sagt mir jetzt nichts.
Muss dir anschauen, ist eine Kalender-App, wo man den ganzen Tag nicht in horizontal aufgelistet hat, sondern in einer Spirale drin ist. Kann man dann auch so im Kreis rum, ist auch Apple Watch-fähig. Und da hat mir nämlich der Entwickler geschrieben, dass sie, also auf mein Review hingeschrieben, dass sie nächstens auch eine Glance-Möglichkeit reinbekommt. Ich habe nicht mehr zusammenbekommen, was das ist, eben weil Deutsch heißen diese Dinge Checks, und das habe ich nie geschnallt, warum das Zeugs Checks heißt. Nächstens kommt da auch eine Glance-Funktion mit zu für die Apple Watch.
Ja, gerade diese Glances verwende ich zum Beispiel auch sehr gerne, muss ich gestehen. So für so einfache Sachen, nur schnell schauen, funktioniert mit diesen Glances ganz gut für mich.
Gewisse Dinge, die man, genau, da muss man auch gut aussortieren, habe ich bemerkt, dass da nicht jeder Quatsch mit drin ist, aber gewisse Dinge machen da wirklich viel Sinn. Schnell einfach hochwischen und rüber zu dem entsprechenden Glanz oder eben Checks-Dingens zu gehen. Wir nennen es jetzt Glanz. Ist mir sympathischer.
Passt.
Genau.
Ja, sonst gibt es natürlich Milliarden Apps Richtung Kalender, ja. Was auch nicht so schlecht ist, was auch mit Apple Watch ganz gut schön funktioniert, ist Sunrise. Das ist ein eigenständiger Entwickler gewesen, der kurzfristig von Microsoft geschluckt wurde. Sunrise hat wahrscheinlich so diesen Social-Aspekt am schönsten drinnen, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ich kann auch irgendwie Facebook-Posts da hineinlinken lassen und Square-Check-Ins, also Foursquare-Check-Ins, was den Achim jetzt sicher besonders freuen würde, als unser Foursquare-Spezialist.
Auf jeden Fall, ja.
Was auf der anderen Seite aber auch durchaus sinnvoll ist, weil teilweise checke ich halt irgendwo per Swarm ein und habe jetzt da keinen Kalendereintrag dazu, und vielleicht ist es aber auch nicht schlecht zu wissen. Also ich habe ihn installiert, weil ich die Kombination sehr gerne mag.
Das geht übrigens, wenn ich es richtig verstanden habe, auch über If This Then That. Müsstest du nicht mal sowas haben?
Das geht auch, ja. Ich habe auch extra einen Kalender laufen in die Richtung. Das Problem ist nur wiederum, If This Then That kann nur in einen Kalender einchecken.
Mhm.
Das heißt, das gefällt mir nicht ganz. If This Then That und Google Kalender hatte nur einen Kalender, mit dem es kommuniziert. Und dort kriege ich halt wirklich so jeden Swarm-Check-In, aber dann trotzdem irgendwie auch schön rein. Und ich kann sie vor allem auch schön an- und abknipsen und so. Ja, ich habe meine If This Then That Kombination mit Kalender anders gelöst, sage ich jetzt mal. Ja. Ich lasse mir meine Facebook-Posts, um sie gesichert zu haben, in meinen Kalender hinein synchronisieren. Absichtlich in einen eigenen. Dort will ich aber meine Foursquare-Geschichten nicht haben. Wenn If This Then That mit mehr als einem Google-Kalender umgehen könnte, wäre es für mich gelöst. So ist es leider aber nicht gelöst. Ja.
Da habe ich dir dann vielleicht einen kleinen Tipp, das schreibe ich gleich noch hin bei If This Then That. Oder nee, machen wir es doch gleich jetzt. Meine Facebook-Posts, meine Twitter, meine Tweets und so weiter, mache ich jeweils eine Sicherung in Google Spreadsheet.
Mache ich auch zusätzlich. Ich habe es auch gerne im Kalender.
Gut, da den halte ich ja relativ so gut wie es geht clean. Da sind mir schon genügend andere Dinge drin.
Naja, ich habe einfach 17.000 Kalender
Die du dann einfach aus- und einblenden kannst.
Genau,
ja.
Und ich hätte halt dann gerne quasi auch 5, die ich mit If This Then That bedienen kann, wo ich halt einen habe, der heißt dann halt Foursquare, da ist nur Foursquare drinnen, den habe ich wahrscheinlich zu 90% ausgeblendet. Aber ab und zu habe ich doch den Fall, dass ich mir denke, ich weiß, wie ich das letzte Mal mit dem Kunden essen war ich in einem Restaurant, verdammt, welches war denn das, ja?
Genau.
Das ist nicht in meinem Kalender drinnen, aber ich habe ziemlich sicher auf Foursquare eingecheckt, hol mir den Foursquare-Kalender dazu und könnte gucken. Ja. Das macht Sunrise aber eben sehr schön und so übersichtlich, um zu Sunrise zurückzukommen. Ja.
Also nutzt du das einfach für den Workflow.
Und funktioniert auch auf der Uhr. Sehr schick. Und was auch noch super ist, man hat in Sunrise auch wiederum 312 verschiedene Kalender, die man sich dazu abonnieren kann. Die haben dann ein eigenes Verzeichnis, das wirklich sehr schön funktioniert und wesentlich schöner funktioniert als dieses Google-Verzeichnis da. Ja. Da kann ich mir totalen Quatsch hinein importieren, wie die Ausstrahlungszeiten meiner Lieblingsfernsehsendungen von Germany's Next Topmodel bis hin zu Schlag den Raab, wo er der letzte jetzt war. Kann ich da alles hineinkippen, ja. Aber irgendwas ist, glaube ich, für jeden dabei und der Vorteil ist, die aktualisieren das echt super. Da war ich letztens total begeistert. Ich bin großer American Football Fan und habe halt von meiner Lieblingsmannschaft den Kalender quasi abonniert, auch in Sunrise. Und plötzlich kommt eine Meldung in Sunrise direkt, Spiel wurde abgesagt wegen Schneefall, Regen, keine Ahnung was, wegen Wetter halt, wegen Übelwetter. Das habe ich so zuerst über diesen Kalender, über dieses Abo bekommen. Nicht mal die App des Vereins selber war so schnell. Die kam nämlich dann erst eine halbe Stunde später mit der Info. Ja.
Mit der Info rüber, ja.
Also ich habe von meiner Lieblingsmannschaft halt auch deren eigene App und na klar kriege ich dann von denen auch die Meldungen per Push, auch direkt auf die Uhr. Da bin ich fein genug, dass ich das will. Und zuerst pusht mir Sunrise, Achtung, Match abgesagt, was durchaus wichtig ist, weil es hieß für mich, ich kann schlafen gehen, weil Footballspiele leider sehr spät in der Nacht bei uns immer sind.
Ja, Zeitumstellung.
Und ich die oft dann live sehe, da kam die Info so, abgenebelt, fertig. Und ich dachte, gut, okay, dann heute kein Spiel, ich gehe schlafen, passt. Eine halbe Stunde später hat mir erst die App meiner Mannschaft selbst gepusht. Nee, heute ist nichts mehr. Also da war Sunrise sogar schneller, das finde ich toll. Ja.
Eine aktive Community ist da dahinter, meinst du?
Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Community ist. Ich glaube sogar, dass es wirklich direkt von Microsoft selber ist. Man kann da keinen Kalender einreichen, da gibt es einfach eine vorselektierte Auswahl. Und die ist sehr gut kuratiert und sehr aktuell gehalten.
Dem Fall in die Richtung. Passt ja auch. Hauptsache aktuell, genau. Der nächste Schwerpunkt bei den App-Empfehlungen geht in Richtung Scanner-Apps. Man kann ja nicht nur zu Hause mit zum Beispiel dem Fujitsu ScanSnap iX500, da haben wir auch schon diverse Sonderfolgen dazu, scannen. Man kann ja auch, wenn es mal schnell gehen muss, das Ganze mit dem Smartphone machen.
Mache ich sehr gerne und mache ich sehr stark. Gerade auch so Notizen und sowas scanne ich sehr, sehr stark damit ein. Finde ich, mittlerweile funktioniert das auch ganz gut und wird ja auch teilweise sogar rechtlich akzeptiert. Bei uns zumindest hier, dass das als Scan quasi auslangt, als digitale Kopie.
Bei euch in Österreich, gut.
Oder auch so Rechnungen oder sowas erfasse ich teilweise ganz gerne mal einfach schnell so für mich, um sie zu haben und dieses leidige Papier loszuwerden. Papierloses Büro funktioniert nicht so gut, papierloser Alltag funktioniert bei mir schon sehr gut, da helfen mir solche Apps massiv.
Da hast du ein paar Empfehlungen?
Ich persönlich verwende am liebsten schon seit langer Zeit ScanBot.
Hast du der Platz
ist jetzt keine Geheimempfehlung mehr, weil war jetzt auch die gefeaturete App von Apple Ende 2015 mit quasi unserer Apps des Jahres. Funktioniert in der kostenlosen Version für mich super. In der Premium-Version könnte man dann irgendwie ein bisschen mehr Tags vergeben und da und dort und hü und hot, aber lauter Features, die man nicht unbedingt braucht. Ich habe sie mir trotzdem gekauft, weil ich den Entwickler unterstützen wollte, weil auch 5 Euro für die App finde ich einen total fairen Preis. Ja.
Ja, für das, was du alles damit, ja, genau, verkürzt.
Eben, ich verwende sie seit Jahren täglich. Ja. Ich habe da hunderte Scans damit schon gemacht, die funktioniert immer zuverlässig. Man kann die Farben einstellen und sagen, mach mal in Farbe, mach mal in Graustufen, mach mal in Schwarz-Weiß. Das sieht gut aus, das ist super skalierbar. Ich kann mehrere Seiten hintereinander gleich wegscannen, PDF daraus erstellen, irgendwo abspeichern. Super schöne Lösung.
Weitere App-Tipps?
Was auch recht gut funktioniert für alle, die Evernote verwenden, ist Scannable. Das ist von Evernote direkt. Ist so ein bisschen die aufgebohrte Evernote Page Camera, die es da gibt. Braucht man nicht viel dazu verlieren in Kombination mit Evernote. Scannable ist sicherlich eine schöne Lösung. Was vor allem für Whiteboards, also für so große Charts quasi an der Wand, wesentlich besser funktioniert als die anderen beiden, ist Office Lines. Das ist für mich so für große Geschichten vor allem eher, muss ich gestehen. In Kombination damit auch ganz gerne verwende ich Post-it. Also von der Firma Post-it selber eins.
Und den gelben Zettelchen, ja.
Ein Scanner, genau. Der den coolen Vorteil hat, dass er quasi, wenn du mehrere Post-its irgendwo hast, also so klassische Whiteboard-Brainstorming-Situation, wo halt dann viele bunte Zettel auf einen großen weißen Zettel quasi geklebt werden, ja.
Trello?
So circa, ja. Kann dir Post-its diese einzelnen hellen, also diese einzelnen farbigen Zettel wiederum rausanalysieren. Das heißt, ich fotografiere quasi 10 Post-its und er sagt so, das sind jetzt 10 Post-its und macht die jedes einzeln wieder. Das ist eine total coole Lösung, die auch echt gut funktioniert. Ja, das sind so meine 4. Ja, reicht eh schon.
Ich habe da noch was nachgereicht, was ich seit vielen, vielen Jahren und auch in der Pro oder einfach in der kostenpflichtigen Version nutze, ist Samcard. Gibt's in kostenlos, also wo man dann einfach, glaube ich, 3 Scan pro Tag machen kann und in kostenpflichtigen, wo es dann unendlich wird. Das Unschöne, einzig Unschöne an der App ist, dass sie noch für iOS, keine Ahnung was, ganz früher, nicht mit Flat Design und so weiter gemacht wurde. Da hat es nie großen Update gegeben. Vielleicht gibt es auch andere und bessere Apps. Aber auf jeden Fall ist das mein Favorit, um schnell mal eine Visitenkarte zu digitalisieren. Weil vielfach, wenn mir Leute die Visitenkarten geben, mache ich da ganz kurz mit Samkarten ein Foto davon und gebe sie gleich wieder zurück, um Bäumchen zu schonen. Hab's dann digital. Es kommt immer auf die Situation drauf an, aber bei gewissen behalte ich sie natürlich auch. Kommt immer auf die eben Person und Situation drauf an.
Ja, gerade Visitenkarten, ja, ist auch so ein Thema immer, das ein sehr leidiges.
Eben, der Vorteil vielleicht von Samcard, um das zu sagen, der macht natürlich nicht nur ein Foto von der Visitenkarte und legt sie ab, der macht mir gleichzeitig, füllt er mir das Adressfeld von Apple ab, und ziemlich intelligent und auch nicht ganz immer mit europäischen Adressen konform, da muss man ein bisschen editieren, aber kann es dann gleich als Kontakt abspeichern. Das ist der große Vorteil von dem.
Super Lösung, muss ich mir ansehen. Gerade da habe ich noch nie eine vernünftige Lösung gefunden, leider.
Mit europäischen Adressen hapert es teilweise, da steht dann alles in der Straße drin oder sowas. Kommt immer darauf an, wie die Adresse ist. Aber es erleichtert schon mal sehr viel, wenn schon die Telefonnummer drin ist und solches Zeugs. Einfach ein Tipp bei solchen Apps, kontrolliert dennoch, auch wenn das automatisch abgefüllt ist. Weil ich hatte auch schon das eine oder andere Mal mit anderen Apps, wo dann ganz falsche Telefonnummern drin standen. Das ist dann sehr hässlich.
Falsche Telefonnummern ist schwer.
Dateiverwaltung auf iOS.
Gibt's für mich seit Ewigkeiten eigentlich nur 2 Apps. Einerseits von der Firma Readle, die auch so einen Scanner machen, den ich persönlich nicht so mag, die auch einen Kalender machen, nämlich Calendars, den ich nicht so mag, aber eine Dateiverwaltungs-App, die ich heiß und innig liebe, die App Documents. Mhm. Heißt, glaube ich, Documents 5 mittlerweile oder so, ist halt irgendeine Versionsnummer dahinter, egal, mit Documents findet ihr es auch im Store. Von der Firma Readle, sensationelle App, liest aus allen Cloud-Diensten, geht mit, weiß ich was, kann einfach alles, ja. Dateien per WLAN rüberschieben, bei iTunes-Freigabe rüberschieben, aus Cloud-Diensten heraus, hat mittlerweile auch einen super PDF-Reader integriert, was das noch schöner macht, dass ich kann auch gleich PDFs da drinnen editieren, annotieren, brauche dafür eigentlich jetzt keine PDFs, also keine PDF-App mehr extra, ich habe PDF-Expert, ist auch von denen, glaube ich, habe ich gleich gekickt, dass ich das jetzt in Documents drinnen hatte, weil war gut enough und reichte, ich mache da jetzt keine großen Dinge damit, ja. Was ich auch immer noch sehr gerne habe, vor allem aus alter iPad-Nostalgie heraus, eigentlich bräuchte ich es wahrscheinlich nicht mehr, ist die App Goodreader. Die hat vor allem früher im iPad echt toll funktioniert. Verwende ich aber immer noch.
Das war so damals der Geheimtipp oder auch eben nicht mehr so Geheimtipp. War wirklich ein großer Standard in dem Bereich.
Verwende ich aber immer noch ganz gerne, weil dieser Dateibrowser, Dateiviewer für manche Sachen schicker geeignet ist, muss ich gestehen. Ich lese, ab und zu,
eigenen Apps, ja.
Ich lese ab und zu am iPad Comics. Da gibt's so ein paar ganz krude Formate, die Goodreader aber zum Beispiel alle liest und auch alle schön navigieren kann.
Praktisch zu wissen.
Also Goodreader frisst, was so Formate betrifft, vor allem extrem viel darum, so als bei einem Schweizer sagt man das vielleicht nicht, aber ich sage es trotzdem, als der Schweizer Taschenmesser der Dateiverwaltung nee. Habe ich es immer drauf.
Habe ich so auch damals bezeichnet, wo es bei mir noch aktuell war, Goodreader, das war das Schweizer Taschenmesser in dem Bereich. Und ist, glaube ich, immer noch so ziemlich in die Richtung sehr, sehr toll in der Geschichte. Dann gehen wir doch über zu noch ein paar vereinzelten Tipps oder App-Tipps, nicht irgendwie groß, also jetzt, wie wir es jetzt hatten mit Kategorien. Das eine davon ist eine App, die ich auf dem Mac ganz, 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 ganz intensiv nutze. Auf iOS bis jetzt nicht. Hängt aber auch damit zusammen, dass jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, besser geworden. Text Expander.
Verwende ich auf beiden Systemen sehr gerne oder auf dem Mac habe ich es gerne verwendet. Momentan habe ich ja keinen, aus Überzeugung zumindest. Mhm. Ja, kurz erklärt, eine App, wo ihr euch quasi kleine Kürzel festlegen könnt, mal vor allem, und die dann in lange Texte expandiert werden. Irgendwie, weiß ich was, ich tippe MFG und dann kommt mit freundlichen Grüßen raus, klingt jetzt noch nicht so toll. Kann aber auch wesentlich größere Dinge, was das Ganze sehr spannend macht. Ich kann da auch ganze Briefe vorfertigen, der liest dann auch gleich Namen und sowas raus und setzt den Namen richtig ein für so Standardschreiben. Verwende ich sehr, sehr gerne. Verwende ich aber lustigerweise vor allem auf dem iPhone sehr, sehr gerne, weil eben so gerade so Standardschreiben lassen sich dann auch mal schnell mit dem iPhone machen und der filtert auch alles schön. Hat auch eine eigene Tastatur.
Ich wollte gerade eben sagen, mit iOS 8 und 9, doch, oder 9, wann kamen die alternativen Tastaturen?
Mit iOS 8, glaube ich, ja.
Eben, doch mit 8. Und da haben sie es natürlich einfacher gelöst. Vorher musst du wirklich copy-paste, also zuerst in die App, das rauskopieren, wieder rein. Mit den alternativen Tastaturen ist es um einiges schneller möglich, eben dieses Text Expander. Da ich es auf dem, deshalb habe ich die meisten so Standard-Mails dann immer vom Mac ausgeschrieben. Ich müsste mich wahrscheinlich mal wieder anschauen auf iOS-Geschichte, also auf der iOS-Seite.
Genau, die bieten da jetzt auch immer eine eigene Tastatur an, wo das dann die Tastatur gleich übernimmt. Das ist echt sehr praktisch.
Genau, das ist um einiges einfacher geworden. Übrigens, lieber Hörer, wenn du dir die ganzen Apps nicht hast merken können, www.geektalk.ch, da werden wir natürlich wie immer die ganzen Apps auch schön verlinken. Da habt ihr gleich den Überblick und müsst euch hier nicht alles notieren oder weiß ich was machen.
Kleiner Tipp dazu noch, also all die, die jetzt nicht so die große Anwendung für sowas haben, sondern nur so kleine Snippets ab und zu haben, ihr könnt euch auf dem iPhone unter allgemein Tastaturen Textersetzung auch selber solche Snippets anlegen, zum Beispiel für eure Usernamen, für eure Adresse, da könnt ihr euch einfach eigene Kürzel erstellen. Und da das dann selbst so lösen, habe ich zum Beispiel gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr die Zusatztastatur Touchpaddle verwende, wie ich vorher schon sagte. Da gibt es ein Problem, auf das ich später dazu komme, weil zum Beispiel das geht mit Zusatztastaturen dann halt dann leider nicht mehr. Außer Text Expander, weil diese Tastatur genau darauf ausgelegt ist. Aber quasi diese Textersetzungen, die ich mir im iPhone selber festlegen kann, funktionieren nur mit der Apple-Tastatur.
Mit der Apple-eigenen Tastatur. Genau, da eben das vor mit der Tastatur es nicht gab, habe ich es über das gelöst. Eben wie du sagst, im System kann man das ja hinterlegen. Da habe ich einige solche Kürzel mit drin. Das vor allem für Instagram mit Hashtags, die ich regelmäßig verwende, da habe ich gewisse Kürzel, die ich da dann drin habe und schnell die Hashtags dann drin habe. Genau, was da eben nicht geht, ist Formatierungen. Also ich habe ganz gern meine komplette Signatur da drin. Wenn ich das da hinterlege im System, dann kommt alles in eine Linie und das ist ein bisschen unschön formatiert. Da ist dann eben Text Expander wieder die Wahl der Wahl, die ihr wählen solltet. Übrigens Text Expander 3 ist es, was aktuell auf iOS gibt. Weitere App-Tipps. Jan, du hast da noch was mitgebracht? Das Transmit?
Transmit, ja, sorry, steht in den Journals falsch.
Ah, ich hab's gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Transmit?
Hast du noch so ein Sinn. Bisschen zu vielleicht zum File-Management sogar? Ist ein super, wie formulieren wir das jetzt? Ja, eigentlich ein File-Manager, aber vor allem File-Manager halt auf Remote ausgelegt. Ja.
Also einfach ein FTP?
Im Endeffekt ist es genau eine FTP-App, die auch einige Automatisierungen möglich macht. Die kann FTP, SFTP, WebDAV, auf Amazon-Server kommt die dazu. Ist vielleicht was man unterwegs teilweise auch möchte, was einem irgendwie andere Apps irgendwie nie lösen. Die kann halt alles in diese Richtung. Also geht es nicht um Cloud-Dienste, so im klassischen Sinne, Dropbox und sowas. Sondern da geht es halt vor allem um, ich will auf einen WebDAV-Server zugreifen, zum Beispiel auf mein NAS zu Hause, das ja oft mal auch irgendwie NAS betreiben kann, WebDAV betreiben kann. Mit der App kann ich das super einfach schön machen, hat auch schöne Share-Sheets. Also kann dann zum Beispiel bei einem Foto auch sagen, Share in Transmit. In Transmit wähle ich den Server aus und kann dann quasi auch so meinen Heimserver quasi Share-Sheet-fähig machen unter iOS, wenn ich nicht ohne die schon einen Synology oder QNAP NAS habe, dass das kann.
Und auch andere Hersteller, die das können.
Und auch andere vielleicht mittlerweile, ja, stimmt. Ja, ja. Mit Transmit kann ich es halt überall hin in jede Richtung. Alles, was irgendwie FTP, SFTP, WebDAV spricht oder eben sogar Amazon S3, einfach mit dem und brauche mir dann sonst keine Gedanken machen und funktioniert schön, schnell und ja, sehr, sehr praktisches Ding.
Schaut auch gut aus. habe ich übrigens meinen Schweizer Casino-Blog, den ich erstellt habe, den habe ich ja während einer Autofahrt, also auf dem Beifahrersitz natürlich, erstellt, Domain gekauft und alles und auf dem iPhone den kompletten Blog eingerichtet, inklusive damals auch Theme rumgebastelt und so. Und als FTP-App habe ich diesen Transmit genutzt.
So, können als kleine. Also beides sehr empfehlen. Ist von der Firma Panic, die kennt man vielleicht eh schon aus der einen oder anderen Richtung. Transmit gibt es ja auf dem Mac auch.
Genau, und Panic hat ein paar tolle Apps im Angebot, genau.
Statusboard sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, das ist auch von denen.
Kommen wir weiter zu zwei kleinen, aber feinen Tipps. Clippy und Clips.
Ja, Clips verwende ich, Clippy verwendest du. Ich glaube, sie machen beide das Gleiche. Sie erweitern die Zwischenablage quasi. Das heißt, alles, was ich in die Zwischenablage meines iPhones hineinkopiere, speichert sich Clips zumindest in meinem Fall. Und synchronisiert sie auch gleich über mehrere Geräte hinweg, was das Ganze sehr angenehm macht. Also ja, so eine kleine Erweiterung der Zwischenablage kann unter Anführungsstrichen nicht viele, weil es ein sehr mächtiges Feature, das dann sehr viele Einsatzmöglichkeiten offenbart und ich irgendwie halt so quasi dieses typische Resume-Feature vom Mac halt dann quasi auch mit meiner Zwischenablage habe mir.
Genau, aufgebohrte Zwischenablagen, die gibt's ja schon lange und die werden unter anderem von mir auch schon sehr, sehr intensiv genutzt. Ich nutze nicht Clippy, ich nutze Cloud Clips. Übrigens. Aber da, also da vor allem, weil da gibt's auch eine OS X-Version. Und der Vorteil ist eben, das Ganze wird per Cloud geshared. Also wenn ich was in die Zwischenablage auf dem Mac mache, habe ich das nachher auch in der Zwischenablage auf dem iPhone und umgekehrt natürlich. Und vor allem für mich viel wichtiger, weil auf dem iPhone nutze ich sehr selten die App, für mich sehr wichtig ist, dass ich vom einen Mac auf den anderen auf die Zwischenablage vorzugreifen kann. Und ich kann definieren, wie viele Zwischenablage es speichern soll. Also ich habe, glaube ich, über 20 Zwischenablagen, da ich sehr viel mit Copy-Paste arbeite, habe ich da mit im Speicher drin, dem temporären.
Auch da eine Empfehlung in die Richtung sicher Push-Bullet. Die haben zwar leider ihren Dienst jetzt ein bisschen eingedampft und gratis gibt es nicht mehr so viel. Mhm. Vor allem für alle, die ein gemischtes Setup haben, so wie ich, ist Push-Bullet sicher auch eine nette Lösung. Der kann zum Beispiel sogar Notifications von Android-Handys direkt einblenden dann auf den Geräten und aber eben auch Zwischenablage synchronisieren und Texte hin und her schicken und auch eine sehr schöne Lösung.
Du hast vorher von Clips gesprochen. Wenn ich richtig im Kopf bin, ist das der gleiche Hersteller, der auch Dispatch macht?
Genau, Dispatch. Mein Fund 2015. Ich liebe dieses Programm, darum jetzt auch ganz euphorisch gleich. Kann was? Kann E-Mail. Ja, klingt jetzt sehr einfach, weil E-Mail kann Apple auch schon selber. Hurra, und E-Mail ist sowieso die Pest. Aber gerade weil
E-Mail... Ich liebe E-Mail.
Du magst E-Mails?
Ja, also wenn man mich erreichen möchte, dann sieht es das via SMS, also / iMessage, wenn man ein Apple-Device hat, oder E-Mail. Alles andere wird zweigrangig gehalten. Twitter, DM, Facebook, Messenger, das ist Pest.
Ja, das ist noch mehr Pest, da bin ich schon ein bisschen bei dir und gerade im beruflichen Umfeld ist natürlich E-Mail immer noch da. Wenn Spamfilter gut funktioniert, kann man E-Mail auch verwenden, das stimmt schon.
Genau.
Was mich an Apple Mail aber unheimlich stört auf dem iPhone, es gibt dieses tolle Share-Sheet, über das ich vorher mich schon super groß ausgelassen habe und Share-Sheets sind das Beste seit der Erfindung der Schweizer Schokolade. Aber Apple hat in ihrem eigenen Mailprogramm kein Share-Sheet integriert. Nämlich gar kein Share-Sheet integriert.
Was wirklich überhaupt keins. Wirklich gar keins, genau.
Ja, ich habe echt lange einfach diesen Knopf gesucht und dachte mir, bin ich zu blöd? Wo ist diese UI? Ich will diesen Share-Sheet-Knopf. Ja? Nein, das gibt es da einfach nicht. Und wenn man das aber viel verwendet, dann will man das da aber haben. Ich würde gern E-Mails ablegen können in Pocket oder
Trello,
in Wunderlist oder Trello. In Trello, genau. Trello war bei dir der Fall, wo ich dir Dispatch schon empfohlen habe.
Ja? Es wäre fast der Grund gewesen, um eine kleine Geschichte rundherum zu haben. Ich hätte fast auf Google Mail gewechselt, weil ich da ein Plugin habe, was mir die Dinge nach Trello schieben kann. Zum Glück hast du mir den Tipp von Dispatch gegeben. Und man kann die App, also die Mail-App, per Touch-ID sperren. Das finde ich
sehr praktisch. Das ist auch super, genau.
Weil ich gebe gern meine Geräte mal auch aus der Hand, weil Leute die neueren Geräte anschauen möchten. Ich will aber nicht unbedingt, dass da jeder dann in meinen Mails rumfurzt. Das muss gar nicht sein.
Ja, das hätte ich für Apple Messages auch gerne.
Für iMessage wäre das auch, genau. Ja.
Also für iMessage, Mail und Telefon hätte ich das durchaus gerne, ja. Stimmt.
solche Dinge wären schon sehr praktisch, genau.
Also zu den Features von Dispatch. Einerseits per Touch-ID sperrbar, hurra. Andererseits seit kurzem auch mit 3D-Touch, super verwendbar, auch schön. Funktioniert auch mit diesen ganzen Vorschau-Geschichten und sowas. Super, das war der Grund, warum ich kurzfristig wieder abgefallen bin zu Apple Mail. Muss ich jetzt nicht mehr, jetzt kann ich endlich wieder zu Dispatch zurück. Und eben Share Sheet. Ich kann in Dispatch ungefähr 312 Milliarden verschiedene Dienste einbinden. Also es sind jetzt nicht direkt diese klassischen Apple Share Sheets, aber es hat halt so ein eigenes Share Framework, das einfach super funktioniert, wo Milliarden an Apps sich einbinden lassen, wie vorher schon immer erwähnt. Und
Trello.
Wunderlist, diese ganzen Messenger. Ich kann auch Mails direkt als PDF abspeichern, Sachen, die ich einfach immer schon wollte. Das funktioniert super. Die App selber sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, dass man sagen müsste, um Gottes Willen kann man nicht verwenden. Und eben
Share-Sheet. Könnte man aber noch optimieren.
Ja, optisch könnte man es meiner Meinung nach, bin ich bei dir, auch optimieren. Wobei man selber durchaus ein bisschen herumkonfigurieren kann, dann wird es ein bisschen besser.
Also generell, ich setze immer auf die Mail-App, aber wenn ich etwas habe, was nach Trello muss, dann gehe ich in Dispatch rein.
Habe ich lange so gemacht, muss ich auch gestehen, leider. Ich habe mich mittlerweile dazu gezwungen, nur Dispatch zu verwenden und habe festgestellt, das geht auch. Also mittlerweile ist, das ist glaube ich die einzige sogar, das zeigt den Stellenwert, aus dem Dock von mir das Mail-Icon rausgeflogen und das ist das einzige Nicht-Apple-Icon, jetzt Dispatch hineingerückt dafür. Das ist schon ein großes Lob. Also aus dem Dock vom iPhone quasi, wo diese vier Apps halt Platz haben, die auf jedem Homescreen zu sehen sind.
Das muss was heißen.
Also Dispatch für jeden, der irgendwie das Problem hat, Mail und Share-Sheet und diese Sorge kennt, holt euch Dispatch. Kostet, glaube ich, 5 Euro, ist aber jeden Groschen wert, weil es löst dieses Problem einfach sofort.
Zupacken. Was haben wir beim Bereich Second-Screen-Apps mit dabei?
Ja, da wollte ich vor allem dich fragen, ob du irgendwas verwendest in die Richtung. Ich habe AirMouse früher ein bisschen verwendet, beziehungsweise halt quasi mein Notebook-Display auf mein iPad teilweise ein bisschen erweitert. Muss aber gestehen, da bin ich nicht mehr up-to-date und bin vom Glauben auch wieder abgefallen. Ich habe das alles probiert, weil ich es nett fand, aber irgendwie hat es dann nie getan.
Ich immer so, way, ausprobiert, installiert, draufgelassen. Verwaist, verstaubt und irgendwann gelöscht. Oder beim nächsten komplett neu installieren, gar nicht mehr installiert. Nee, nix.
Also geht es da genauso wie mir.
Auch die ganzen Launcher-Apps, um da ein bisschen dir vorzugreifen und dich schon wahrscheinlich ein bisschen entgegenzusetzen. Ich habe Siri, aber dazu nachher noch mehr.
Ich wollte gerade sagen, das kommentiere ich jetzt nicht.
Finde ich gut.
Siri, ja. Du hast Siri, ja.
Ich liebe dich. Nicht hassen, ich habe sie.
Ich sage, du hast Siri auf deinem Gerät installiert, ja?
Ja, total. Und ich würde es auch gerne auf dem Mac haben, aber das ist eine andere Geschichte.
Na, vielleicht kommt Cortana.
Wer weiß, genau. Habt ihr in Österreich auch nicht, oder wie wir in der Schweiz?
Cortana? Doch.
Habt ihr? Ja. Entschuldigung. Schön.
Ich habe es sogar auch schon auf dem iPhone. Da funktioniert das auch sehr schön. Ja.
Ja, aber eben solche Dinge ja immer so, way, ausprobieren, gut, aber nutzen, nein.
Okay, alles klar. Also sind wir da leider gleich, ja.
Was ich aber nutze, ist, um auf andere Screens zuzugreifen, ganz einfach die Original VNC-App. Da gibt es auch tausende und habe ich auch iTelnet ganz lange verwendet. Ist mächtig groß. VNC kann mittlerweile auch ganz viele Geschichten. Da gehe ich vielfach, wenn ich irgendwie im Büro bin, nicht im Büro bin, kurz auf dem Bürorechner und mache irgendwas, was ich sonst nicht müsste machen, indem dass ich runterlaufen würde.
Ja, das nutze ich auch sehr stark, stimmt.
Praktisch, genau. Was ich da in dem Bereich auch viel nutze, weil ich doch nicht nur ein NAS habe, sondern viele verschiedene NAS-Systeme. Ich habe viele verschiedene Smartphones, ich habe viele verschiedene irgendwelche Geräte, die in diesem Internet sind oder zumindest im eigenen Netzwerk. Und da die jeweilige IP-Adresse rauszufinden, ist seit Jahren mein Favorit iNet. Optisch gar nichts. Es funktioniert einfach mit 2 Klicks und ich habe eine Auflistung aller Geräte, die da bei mir im Netzwerk drin sind und kann dann auch ziemlich schnell rausfinden, welche IP das Gerät hat, um es dann anzusprechen direkt. Über einen Browser, über eine App, was auch immer. Und eine letzte, Telos Pro. Muss man unbedingt haben. Ich weiß nicht genau, ob das hier reinpasst. Doch, Produktivität. Wer kennt das nicht? Die ganzen... Hallo Jan. Versicherungsanrufe. Oder auch sonstigen Werbeanrufe und solche Geschichten kann man damit umgehen. Wer sich interessiert, soll da lesen. Ich spreche nicht mehr, sonst kriege ich einen auf den Deckel.
Ich habe es bei euch im Geek Talk gehört und habe sie mir sofort geholt. Nein, um Gottes Willen, wir haben solche Versicherungsverkäufer nicht. Also ich habe solche nicht, ja, sage ich jetzt mal. Ich kenne auch üble Versicherungsmakler, die das tun, aber ich arbeite
nicht. Es sind ja nicht auch nur Versicherungen, da gibt es ja vom Teppichverkäufer über
ich alles. Ich wollte gerade sagen, gibt es Stromanbieter und Internetverkäufer Lotto. Und da irgendwie Mediendienste. Ich hatte neulich eine Dame am Telefon, die wollte mir Netflix verkaufen. Das ist noch gar nicht erzählt, da war ich ja, ich war schockiert.
Netflix am Telefon?
Ja, Netflix am
Telefon. Von Netflix selber oder hatten die?
Nein, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht Netflix selber war, aber...
Wie macht dann die?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir dann...
Kostet es da 15 Euro und die 5 gehen jeden Monat an Sie?
Oder? Nein, ich nehme mal an, dass das irgendwie so ein Kabelanbieter wahrscheinlich war, der mir jetzt verklickern wollte, dass bei Ihnen noch direkt Netflix quasi eingespielt wird und über die Box geht. Ich habe leider keine Zeit gehabt, mit der länger zu reden.
Ah, da quasi als Einstieggespräch. Netflix finden Sie sympathisch, das Internet wechseln nicht so, deshalb gehen wir jetzt auf Netflix.
Ja, so circa, ja. War ich ganz nicht schockiert. Schlecht. Netflix-Keiler am Telefon. Auch wenn es wahrscheinlich, wie gesagt, nicht Netflix war, sondern nur der Gate-Opener quasi, aber ganz überrascht, ja.
Glaube ich dir sofort. Wenn da der ein oder andere Hörer natürlich auch irgendwelche App-Empfehlungen hat, um auf iOS-Geräten produktiver zu arbeiten, automatisieren, darf er die gerne bei uns in die Shownotes www.geektalk.ch unten in die Kommentare werfen. Da würden wir uns auch freuen. Vielleicht gibt es ja auch Alternativen, die wir nicht kennen zu den Apps, die wir nutzen. Vielleicht ein besseres Mail-App als Dispatch.
Da habe ich mich sehr lange beschäftigt, da wäre ich jetzt sehr gespannt. Wenn jemand eine bessere hat, bitte her damit.
Ich eben auch, weil Mail-Apps habe ich, glaube ich, so ziemlich auch alle durch.
Nur zur Info, Boxer und Inbox und weiß ich was alles da, die Lösung von Dropbox, Mailbox und sowas nehme ich nicht mehr als Alternative. Ja.
Wäre auch blöd, weil Februar wird das ja eingestellt, diesen Jahres, 2016.
Inbox?
Inbox, also die Dropbox-Lösung wird eingestellt.
Ja, genau. Ja. Und was ich auch jetzt gerade gelesen habe, erst zur Aufnahme des Podcasts, war, dass auch Karussell gleich mit eingestellt wird.
Karussell im Märzen, ja, genau, das ist korrekt.
Das ist auch sehr schade. Ja.
Beides geht weg. Gut, Karussell geht immerhin, das hatten wir in einer der News-Folgen im Geek Talk, geht über in die Dropbox-App. Also viele der Dinge, die da drin sind.
Ja, aber ich mochte gerade Karussell sehr gerne.
Das ist schade.
Dass das eine eigene App ist und ihm nicht in dem Mist aufgeht, der mir zu groß ist. Naja, was auch immer.
Tja, immer wieder diese Entscheidungen hin und her.
Kaum hat man was mit seinem weggenommen. Das Internet des Verlusts.
Das tut weh, genau. Deshalb gehe ich meistens auf Standard-Apps, die dann eben ziemlich sicher nicht verkauft werden.
Ja, die ändern dann ihre Ansichten, so wie die Kalender-App von iOS, die werden dann auch wieder fürchterlich, dann braucht man wieder Drittlösungen, die werden dann verkauft, das ist ein ewiger Teufelskreis.
Da kann man immer wieder mal, ist das Gute für uns, wir können wieder neue Folgen machen, mit Updates da nachzureichen. Genau. Office, den Bereich haben wir auch ganz kurz, sprich kurz in dem Sinn, weil einiges davon haben wir schon in unserer letzten Folge mit drin gehabt.
Genau, Apple, Microsoft, Vor- und Nachteile haben wir schon besprochen, sei jedem selbst überlassen, was er braucht. Kurzfazit für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, unser Fazit war so, Apple ist schön und für den Heimgebrauch völlig ausreichend, sobald es ein bisschen professioneller wird, ist Microsoft sicherlich da besser aufgestellt und hat mehr Erfahrung. Mhm. Auf der anderen Seite, was ich noch empfehlen kann, so Richtung Texte schreiben und sowas, es gibt ja den einen oder anderen Texteditor, Ulysses aus deutschen Landen ganz vorne, das sind so Editoren, die sich halt vor allem darauf spezialisieren, Text schreiben, Texterstellung in den Vordergrund zu stellen, auch mit dem einen oder anderen zusätzlichen Feature quasi. Da gibt es dann auch noch ein paar andere Empfehlungen. Da gibt's ja.
Ist nicht IR Writer etwas in die Richtung?
Zum Beispiel, oder? Ist auch in diese Richtung, ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch so die ein oder anderen fast schon religiös betriebenen Protokolle. Für Sublime gibt es eigene Texteditoren, da kann ich Sublime Table Edit oder Table Editor ganz gut empfehlen. Ich bin kein Sublime-Fan. Dann gibt es ja Markdown auch durchaus. Da gibt es auch ganz viele, einfach im App Store suchen. Markt 2 macht aber einen ganz guten Job. Markdown hingegen verwende ich selber teilweise sehr, sehr gerne und hat bei mir ein bisschen Latex abgelöst. Latex kann man aber auch auf einem iPad machen, zum Beispiel Latex Plus. Latex musste ich leider zu Studienzeiten sehr viel verwenden. Gerade für so Blogs und so Internetgeschichten verwende ich Markdown teilweise sehr gerne. Aber ja, auch da gibt's schöne Lösungen auf iPhone, also auf iOS halt, wahrscheinlich eher als Hauptanwendungsbereich auf dem iPad, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Aber da gibt's, ja, Lösungen. Schaut euch um.
Ohne Ende. Ohne genau. Ende, ja. Und auch Philosophien ohne Ende. Und Kriege ohne Ende. Genau.
Und dementsprechend will ich auf diesen Kriegen mich auch gar nicht eingehen. Verwendet, was ihr wollt und lustig seid. Nur als kurzen Ding, was ist so der Vorteil von Markdown oder LaTeX, um es kurz zu erwähnen. Dieses Zeug trennt quasi Inhalt und Formatierung auf. Das heißt, ich kann auf der einen Seite mal Inhalt hübsch und schön lösen. Auf der anderen Seite kann ich dann allerdings auch quasi das Layout extra gestalten, ohne dass ich mir meinen Inhalt sofort irgendwie zusammenfriemel. LaTeX ist super für wenn ich viele Referenzen verwende. Markdown ist vor allem sehr schön, wenn ich quasi gleich Formatierungen in den Text hineinschreiben will. Das ist so ein bisschen wie HTML schreiben, kann man sich das jetzt vorstellen. Das heißt, man kann auch gleich so Formatierungstext direkt in den Text hineinschreiben und das wird dann aber überall auf jeder Plattform quasi hübsch und sauber dargestellt, die das interpretieren kann. Irgendwie so fett kursiv und so ein bisschen Zeugs und Inhalt zu zeichnen. Und, ja.
Überschrift, Second-Überschriften, solche
Geschichten. Genau, WordPress zum Beispiel frisst auch Markdown. Gerade wenn ich in WordPress, wenn ich weiß, dass ich in WordPress veröffentlicht werde, so auch auf dem Poughkeepsie Network zum Beispiel, schreibe ich extrem gerne Markdown gleich direkt, weil es halt irgendwie, ja, wenn man mal drinnen ist und das mal gewöhnt ist, ist das eine recht nette Lösung.
Dann ist eine nette Lösung, kann denn eben auch sehr viel mit Tastatur machen, muss nicht immer wieder auf die Maus und formatieren und so weiter.
Genau, gerade da auf einem iPad ja ein drin. Blödes Problem, weil ja das Ding kein Touchpad hat, wo wir bei der iPad Pro Folge schon ein bisschen das Thema hatten oder ich sehr stark dieses Thema habe.
Spannende Apps, spannende Themen. Jetzt wird's aber besonders spannend. Wie ich finde, also zumindest für meine Wenigkeit, vielleicht wird's der ein oder andere Hörer auch so empfinden, vielleicht auch nicht. Automationen unter iOS. Ich bin ja mit dem, wir hatten es in einem Newsbeitrag, dem Entwickler, der alles, was länger als 90 Sekunden dauert, es automatisiert hat, bin ich wieder ein bisschen, habe ich wieder ein paar so von meinen Automationen hervorgeholt und auch mir das eine oder andere wieder über Automator zusammengeklöppelt. Aber auf iOS ist das noch ein bisschen was anderes. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten.
Ich habe auch diesen Artikel wieder gelesen, was sehr überrascht, wie viel da geht. Wobei ich generell zu Automatisierung, auch das ist ja jetzt quasi schon höchste Religion, ja, auch so ein bisschen ein zwiegespaltenes Thema habe. Ich habe bei vielen Leuten das Gefühl, das Automatisieren eines Vorgangs dauert länger, als diesen Vorgang durchzuführen. Und zwar nicht nur einmal durchzuführen, sondern 3000 Mal durchzuführen auf Lebenszeit. Aber da kommt halt wieder so ein bisschen dieses Geek, Freak, Nerd, ich will spielen Element heraus, wenn jemand Spaß daran hat, bitte gerne. Ich selber muss gestehen, ich automatisiere jetzt nicht allzu ewig viel, aber es gibt einige Sachen, die ich sehr angenehm finde. Einstieg in die Automatisierung. Das
sind einfach die Dinge, die einem viel Zeit rauben, oder?
Ja, ja, oder für die Dinge, die einfach, ich sag's jetzt ganz gerade raus, einfach beschissen gelöst sind. Ja.
Ja.
Mhm. Es gibt einfach Sachen, die sind mir nicht intelligent genug oder schlau genug gelöst. Ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint und ich weiß auch nicht, wie ich dazu komme. Ich werde jetzt in nächster Zeit auch auf dem Poughkeepsie Network einen Artikel zum Thema Hausautomatisation irgendwie veröffentlichen, wo ich mich eindeutig darüber aufregen werde, dass Smart Home alles andere als smart ist und die Dummheit dieses Systems mich quält. Ja. Ein bisschen intelligenter machen diese Dinge zumindest so die ein oder andere Automatisierungslösung, weil von sich aus intelligent sind sie nicht. Vielleicht gibt es schon einen Artikel, dann ist er verlinkt. Wenn nicht, warte drauf, er kommt sicher irgendwann mal, wenn ich mal die ein oder andere ruhige Minute habe und mich aufregen will.
Dich richtig hingeben willst.
Ganz genau.
Ich bin schon sehr gespannt auf den Artikel.
Ja, ich auch. Ich
glaub, unterschreibe ich zu großen Teilen.
Viele Hersteller werden mich nachher blacklisten, aber das ist mir auch egal. Die Dummheit dieser Smartphone-Lösungen hat mich die letzten Wochen echt massiv geärgert.
Es ist halt ganz viel, man kann es auch anders umschreiben, es ist ganz viel Luft nach oben.
Ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben, ja. Wenn du plötzlich.
Und das sagt der, der ganz stark auf Home-Automatisierungssysteme setzt und viele davon nutzt. Ja, aber gehen wir doch weiter in den Bereich eben Automation auf iOS.
Also die einfachste Lösung, was zu automatisieren und auch der leichteste Einstieg, bevor es zu hanebüchen wird, ist sicherlich If This Then That. Im weiteren Verlauf dieser Sendung werde ich jetzt nur noch If sagen. Sie nennen sich ja auch so, weil die Abkürzung If ist mir zu kompliziert. Also wenn ich von If spreche, meine ich If This Then That. Sie nennen ihre App auf dem Handy zumindest jetzt auch so. ist ein einfacher Dienst online eigentlich, den es auch schon lange gibt, der im Endeffekt sagt, wenn A passiert, löse B aus. Also die klare Übersetzung von If This Then That ist da auch echt Programm. Cooler Dienst, der unheimlich viel ermöglicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich nach Hause komme, drehe mein Licht auf. Ja, so Smart Home Geschichten. Oder wie wir vorher geredet haben, wenn ich etwas auf Facebook poste, bitte klatsche es mir auch in eine Google-Text und Tabelle, lade das Foto runter und setze es auf Dropbox, schreibe es in einen Kalender hinein, drehe mein Nest-Thermometer um einen Grad in die Höhe, lass meine Hue-Lampen dreimal rot blinken, schreib meinen 5 besten Freunden den Link, wobei dem 4. besten schick nur den von Twitter, weil der ist nicht auf Facebook. Ja, also so ungefähr.
Die Regel musst du mir noch zukommen lassen.
Ich habe tatsächlich eine, wo ich an ein paar Agenturen das verteile und das tatsächlich dann getrennt mache. Wobei das sind dann halt mehrere Ifs, ja? Also mehrere Rezepte, ja, aber das geht sogar auch. Also man kann unheimlich viel machen.
Immer mehr, vor allem.
Da kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr echt eine Idee habt, wo ihr sagt, okay, ihr habt zwei Events, nämlich wenn A passiert, tue B, dann seid ihr bei If This Then That mal gut unterwegs. Setzt euch hin, schaut hinein, diese Rezept nennt sich das, die da erstellbar sind, gibt's auch schon vorgefertigt. Einfach mal da durchsuchen, vielleicht ein bisschen selber händisch anpassen, ist auf jeden Fall leichter. Was jetzt auch geht, seitdem If eben eine App auf dem iPhone hat, ist auch durchaus ein paar iPhone-Geschichten zu verwenden. Keine Ahnung, wenn ich einen Screenshot mache, schiebe mir bitte auf Dropbox. Finde ich auch eine sehr schöne Lösung. Auch die Location-Dienste des iPhones verwenden kann. Solche Dinge. Mit Android geht mehr, weil Android weiter ins System hineinlässt. Das würde ich mir sehr wünschen, werde ich aber nie bekommen. Ich hätte zum Beispiel auch gerne ein If quasi von wegen, wenn du die Wohnung verlässt, knipst mal WLAN auf dem iPhone aus. Fände ich total toll, wenn unterwegs brauche ich das irgendwie nicht und das frisst halt doch Strom. Geht leider nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie bekommen, fände ich trotzdem schick. Aber ja, vielleicht erhört man doch irgendwann mal meine Wünsche. Was es auch gibt und das Ganze noch ein bisschen leichter macht, ist If Buttons. Das sind jetzt drei verschiedene Apps, die es da zusätzlich gibt. If Button, If Note, nein, Do Button, Do Note und Do Camera heißt das. Da kann ich mir vorgefertigte Dinge quasi auf so kleine nette Knöpfchen legen. Zum Beispiel kann ich sagen, wechsel die Farbe meiner Hue-Lampen nach dem Foto, das ich gerade mache. Was vielleicht jetzt nicht so wichtig ist. Aber zum Beispiel in einen Slack-Channel hineinposten, Leute in 5 Minuten Kaffee in diesem Kaffeehaus einfach per einfachen Knopfdruck. Gerade deshalb schön, weil das nämlich auch von der Uhr geht. Zweiteres Anwendungsbeispiel ist tatsächlich ein Anwendungsbeispiel, das ich habe. Ich habe halt so ein paar Kollegen, mit denen ich ab und zu in der Firma auf einen Café gehe und wenn halt einer geht, informiert er halt die anderen, so in 5 Minuten bin ich da, falls wer mag, wer kommt, kommt, wer nicht, ist auch egal. Ist halt einfach nur so ein Broadcast quasi, den kann ich auch gleich von der Uhr auslösen. Schöne Sache.
Und das Coole an der Do-Button-App ist, dass OnePassword integriert ist.
Okay, hilf mir. Was bringt
diese? Beim Einloggen, du musst dich ja mit einem If-Account einloggen, kannst du das Ganze mit OnePassword machen. Also musst nicht vorab das Passwort aus OnePassword rauskopieren, sondern du kannst direkt daraus auf OnePassword zugreifen. Und in den entsprechenden, ich habe ja, ich glaube, 8 verschiedene, 9 verschiedene If This Then That Accounts und da kann ich dann jeweils dasjenige auswählen, was ich gerade gebrauche.
Ja, das ist sehr praktisch, ja.
Genau.
Also gerade im Do-Button, auch im Zusammenhang mit der Uhr, durchaus empfehlenswert. Sehr limitiert, aber kann so einfache Tasks relativ schnell auslösen. Und ja, ist eine schicke Lösung, macht vieles leichter. Geht auch aus dem Lockscreen vom iPhone übrigens, für alle, die keine Uhr haben. Da kann ich mir auch ein paar Buttons hineinlegen und sagen, zack, löse aus, mach. Ist eine
angenehme Lösung. Schnell einfach hervorholen, genau. Dann gibt's noch Apps und Dienste, die du auch nutzt. Auf die ich schon ganz gespannt
teils, bin. Teils. Ich habe jetzt auch ein paar Apps aufgelistet, die ich kenne, die ich aber nicht nutze, weil sie mir zum Beispiel zu kompliziert sind. Eine der ältesten Automatisierungs-Apps auf dem iPhone, die unheimlich viel kann, ist zum Beispiel Pythonista. Hat im Namen schon Python drinnen stecken. Im Endeffekt kann ich mir damit Python-Scripts schreiben, die auf meinem Handy ausgeführt werden. Ich kann Python. Ich bin, wie in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich gelernter Programmierer. Ich mag Python aber nicht. Und ich finde es viel zu kompliziert, so wie vorher schon gesagt. Da gibt es Leute, die machen sich Skripts, die dauern sicher Stunden, sie zu programmieren, um einen Task, der eine Sekunde dauert, damit zu lösen. Ja, das ist für mich irgendwie zu kompliziert, aber Python ist das sicherlich eine nette Lösung, vor allem für die einen oder anderen, die vielleicht aus älteren Zeiten noch das ein oder andere Python-Skript herumliegen haben. Sicherlich eine schöne Lösung, kann man sich mal anschauen, eben Python-Scripts am Handy ausführen. Was auch schon sehr lange unterwegs ist, ist Launch Center. Mhm. So eine App, wo ich mir mit einer sehr schönen grafischen Oberfläche das eine oder andere zusammenzimmern kann. Die haben auch schon so ein paar feste Dinge integriert. Verwende ich in der Tat schon selbst ein bisschen, weil Launch Center vor allem auch einen netten Vorteil hat. Launch Center selbst spricht auch mit If This Then That sehr gut. Das heißt, es ist eine schöne Möglichkeit, quasi sein iPhone ein bisschen zu automatisieren über einen Umweg. Weil ich kann zum Beispiel nicht jetzt sagen, okay, wenn ich auf Facebook etwas poste, löse mir bitte zum Beispiel, keine Ahnung, ich verwende Day One sehr gerne, das ist so eine Tagebuch-App quasi. Und Ich hätte mir zum Beispiel gerne, dass ich, wenn ich auf Facebook was poste, das auch in Day One automatisch hineinkommt. Geht nicht. Doch geht mit Launch Center, weil dann quasi Facebook an Launch Center über If This Then That eine Info schickt, Launch Center sich die Info abholt und via Share Sheet in Day One quasi hineinschwappt. Krieg ich als Kunde überhaupt nicht mit. Ich weiß nur, wie es halt läuft technisch. Wie funktioniert es in Realität? Ich mache auf Facebook was, schaue in meine Mitteilungszentrale am Handy, da steht, Achtung, If This Then That Trigger ausgelöst. Willst du das jetzt in dein Day One hinein? Ich sage ja. Oder klicke halt auf die Push-Mitteilung drauf. Day One öffnet sich, der ganze Mist ist drinnen. Ich sage speichern und die Sache ist erledigt. Superschön.
Also du bist im Geek Talk gut aufgehoben. Die Masse der Menschen würde das nie so machen. Ist einfach und schön gelöst für iOS in dem Sinn, aber halt doch auch mit ein bisschen Aufwand
dahinter. Nein, eben oder? Gar nicht. Das ist ja das Schöne. Also es ist ein extrem aufwendiger Workflow, aber für mich selber als Kunden, das ist ja das Schöne, funktioniert es ohne irgendeinen Aufwand.
Genau, aber ich meine, das einzurichten, das liegt nicht jedem. Auch wenn es einfach ist.
Das kann man sind, aber als vorgefertigtes Rezept in der Tat sogar runterladen.
Ui, dann sage ich also nichts
man muss
mehr.
Es nur mal,
das ist ja das Einfache an If.
Man genau. muss mal das ja. Bedürfnis haben, okay, das ist jetzt da vielleicht ein sehr freakiges Bedürfnis, das stimmt, aber ansonsten kann ich mir an und für sich fertige Rezepte laden und sagen, ah, okay, super, geht. Also wenn ich dieses Bedürfnis habe und es in Worte fassen kann, nämlich irgendwie mach mal aus Facebook Day One, finde ich einerseits auf If This Then That dieses Rezept, andererseits auch in Launch Center direkt, eingerichtet mit einem Klick. Also da ist jetzt echt nicht viel Aufwand.
Dann bin ich wieder ruhig. Eben, man muss das Bedürfnis haben.
Die Anwendung
und das
selber
ist ja auch
ist
nicht ganz so massentauglich.
Ja, und natürlich habe ich mir das auch ein bisschen umgebastelt und schreibe damit in unterschiedliche Notizbücher dann in Day One und sowas. Eben, da kann man dann sehr schnell sehr nerdig werden, aber so von der Grundidee her kann ich Launch Center schon mal ein bisschen empfehlen, weil eben auch hier, es gibt Rezepte und man muss es nicht selber allzu viel herumfriemeln. Ja. Es wird noch freakiger heute.
Da bin ich halt, also etwas, was ich an Android mag, ist eine App, die nennt sich Tasker. Die vor allem auch im Bereich, wo du vorher angesprochen hast, Hausautomation und so weiter, sehr, sehr, sehr coole Geschichten kann. Hatten wir eine GeekTalk-Folge, das war die GeekTalk 1814, für diejenigen, die es interessiert, da mal reinhören. Da kann man extrem viel machen in der Richtung. Vielleicht ist dann Hausautomation doch nicht mehr ganz so dumm.
Ja, und für Tasker gibt es endlich eine Alternative. Das war jetzt eine wunderschöne Überleitung, die wir nicht geprobt hatten. Die Alternative für das übermächtige Tasker auf Android ist seit kurzem mehr oder minder die übereierlegende Wollmilchsau-Workflow. Ist eine bezahlte App auf iOS, kostet, weiß ich nicht, du hast sie dir in der Vorbereitung vorher gerade geladen, weil du sie nicht kanntest. Was waren das? 5 Euro, glaube ich?
5. Also Schweizer Franken, bei euch ist das irgendwie in die Richtung etwas, ja.
Super App, kann alles, gerade vorher schon angekündigt, es wird nerdiger, mit dieser App ist es nerdiger. Diese App macht alles. Im Endeffekt kann sie auf der einen Seite eigene Share-Sheet-Extensions kreieren, was wir ganz am Anfang schon sagten, dass man sich auch eigene Share-Sheets machen kann, kann da unheimlich viel hineinmachen, kann sich in den Lockscreen von eurem Handy, also in diese Mitteilungszentrale, auch Sachen hineinmachen. und kann sogar eigene Apple Watch Skripte erstellen, kann alles mit allem miteinander verknüpfen. So, was heißt das jetzt? Was für Workflows habe zum Beispiel ich? Ich habe einen Workflow, der mir sagt, wenn ich drauf drücke, wie lange brauche ich von hier, wo ich gerade bin, das fragt er ab, nach Hause, und der mir auch gleich vergleicht, wie lange die unterschiedlichen Zeiten sind. Also zum Beispiel, wie lange würde ich mit dem Auto brauchen, was meistens recht sinnlos ist, weil entweder ich habe das Auto da und fahre sowieso mit dem Auto oder ich habe es nicht. Was aber zum Beispiel recht sinnvoll ist, wie lange brauche ich zu Fuß und wie lange brauche ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich wohne in Wien, ich habe hier ein sehr gutes Verkehrsnetz, aber teilweise ist es auch eher ein bisschen dumm und kurze Strecken sind teilweise auch zu Fuß durchaus schlauer, vor allem wenn du in der Innenstadt unterwegs bist, wo die Straßen nicht überall so gut befahrbar sind mit Verkehrsmitteln. Mhm. Toller Vergleich, wenn ich jetzt irgendwo bin und weiß, okay, da ist es eigentlich nicht allzu lange hin, aber eigentlich habe ich es relativ eilig, starte ich diesen Workflow, der sagt, so, mit dem Auto bräuchtest du jetzt 3 Minuten, ja blöd, habe ich nicht mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bräuchtest du 10 Minuten und zu Fuß brauchst du 8 Minuten. Sage ich wahrscheinlich trotzdem meistens, gut, okay, ich bin faul, ich fahre mit dem Bus, weil 2 Minuten sind mir egal, aber zumindest wüsste ich es. Nein, jetzt in Realität zum Beispiel gehe ich, seitdem ich diesen Workflow tatsächlich wesentlich mehr zu Fuß, weil ich schockiert bin, wie wesentlich schneller Dinge zu Fuß teilweise gehen, weil du halt direkt gehen kannst und nicht mit der Kirche ums Kreuz fährst, wie es hier so schön heißt. Super Workflow. Oder zum Beispiel, ich weiß, ich komme zu spät zum Abendessen nach Hause, einfacher Button, SMS an Frau, ich komme zu spät um x Minuten, wird automatisch mit einem Knopfdruck gelöst, direkt von der Uhr. Perfekt. Oder ein Knopfdruck und er startet mir automatisch die Navigation zu meinem nächsten Event, das in meinem Kalender drinnen steht.
Dem iOS-Kalender oder geht das auch mit anderen? Dem
iOS. Na, einem Kalender auf deinem iPhone. Ja. Geht mit jedem, den du als Standard festlegst. Also ich habe zum Beispiel einen Google-Kalender als Standardkalender.
Pfui. Ja, Entschuldigung.
Ja, darum freue ich mich immer über deine iOS-Einladungen, über deine iCloud-Einladungen. Ja.
Funktioniert das aber, oder?
Die können miteinander halbwegs, ja.
Halbwegs?
Also ja, es geht anscheinend ohne Bauchweh, zumindest habe ich keines. Falls du welches hast, müsstest du sagen.
Nee, bis jetzt hat immer, du hast zumindest angenommen und bist dann auch erschienen. Damit gehe ich davon aus, dass du aufgrund des Kalendereintrags erschienen bist und nicht, weil du einfach immer auf mich wartest und dann plötzlich ist er auch hier.
Was ist zum Beispiel dann, um zu zeigen, was das aber alles könnte, jetzt noch ein kleiner Ausblick in eine andere Richtung, da wird es dann schon ein bisschen sehr freakig. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht den Online-Dienst Huffduffer, der dümmste Name, den es gibt, aber ein super Dienst. Mit dem kann ich mir jegliche Art an MP3 oder M4A-Dateien, die ich im Netz finde, quasi in einem Podcast-Feed schmeißen und dann auch mit meinem Podcast-Player hören. Den Dienst mag ich sehr gerne. Er hat für mich aber ein Feature, das mir immer fehlte, war, ich würde mir teilweise gerne auch Videos in diesen Stream hineinschmeißen und im Idealfall nicht das Video, sondern die MP3-Datei dieses Videos, also die Tonspur. Warum möchte man sowas zum Beispiel? Weil man so wie ich viel Auto fährt oder läuft und dabei gerne Podcasts hört. Nur weder beim Autofahren noch beim Laufen sollte ich einen Videopodcast konsumieren, also ansehen, sondern ich höre mir teilweise diesen Videopodcast dann halt sehr gerne an. Da gibt's einerseits die Lösung, das auf dem Desktop zu machen mit irgendwie Huffduff Video. Das ist ein GitHub-Projekt, das funktioniert ganz gut über ein Bookmarklet. Schön, ich hätte das aber gerne auf dem Handy gehabt, weil gerade auf dem Handy oder auf dem iPad funktioniert für mich irgendwie halt Podcast-Konsumation auch unterwegs quasi irgendwie mal im Hotel wählen, wo vielleicht kein Laptop da ist. Workflow hat einen fix fertigen Workflow, mit dem das geht. Im konkreten Fall mit YouTube in dem Fall. Das heißt, ich bin auf YouTube, startet das Share-Sheet, habe dort einen eigenen, selbst konfigurierten Workflow für quasi bring mir dieses Video auf Huffduffer als Audiodatei. Läuft alles auf meinem Handy mit einem Klick, dauert natürlich ein bisschen, weil er muss das runterladen, konvertieren, wieder in die Höhe laden. Geht aber eigentlich vergleichsweise zügig und zum Beispiel so ein Problem kann ich mir mit dem auch lösen. Ja, ist eine unheimlich schöne Lösung.
Habe ich dich richtig verstanden? Also es lädt das Video auf dein Device, auf dein iPhone. Es wird nicht irgendwo in der Cloud erledigt.
Sofern ich es richtig verstehe, diesen Workflow, der ist sehr lange, ja.
Heißt aber, dass man, wenn man nicht zu Hause im WLAN sitzt und das tut, weil eben vielleicht zum Beispiel im Zug sitzt, im Bus oder was auch immer, im Tram, man zum einen eine gute, schnelle Leitung haben muss und oder vor allem auch einen guten Datentarif.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache es oft, ich verwende den Workflow meistens irgendwie in Hotel-WLANs, wenn ich auf Reisen bin, um meine Podcast-Liste wieder voll zu kriegen, aber ja, stimmt. Und nein, ja, er lädt es direkt aufs Gerät runter, encodiert es direkt am Gerät und lädt es dann wieder in die Höhe. Das stimmt. Also datentechnisch ist es vielleicht Verschwendung, ja.
Muss man einfach im Bewusstsein und also ja, guten Plan haben.
Auf der anderen Seite aber eben, es sind Dinge, die man so, glaube ich, gar nicht kann. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich eine Videodatei in Audio auf meinem iPhone konvertiere. Sonst.
Wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Hatte ich noch nie den Need dazu, deshalb auch nicht gesucht, aber ich glaube, nee.
Also ohne ja. App vor allem, weil offensichtlich greift er auf irgendein QuickTime-Framework zu. Mhm. Ich traue mich jetzt mal zu behaupten, dass ich als normaler User das nicht kann.
Sonst nicht kannst, ja, höchstens, aber nee, du kannst nicht lokal. Nee, wüsste ich jetzt gerade nicht. Vielleicht sonst, wie immer, lieber Hörer, wenn du da was weißt, was wir nicht wissen, www.geektalk.ch, unten in die Kommentare zu der aktuellen Folge reinschmeißen, damit uns bereichern und auch alle anderen natürlich.
Aber eben mit diesem Workflow kann ich riesengroße Dinge tun, die ich sonst einfach also nicht tun könnte, selbst wenn es vielleicht geht. Ich wäre zu blöd dafür, ich kann das nicht, ja. Ich weiß nicht, wie ich mit...
Uns geht halt einfach und optisch, wie ich gerade gesehen habe, auch gut aufbereitet, also verständlich aufbereitet.
Ja, ich wüsste nicht, wie ich zum Beispiel mit QuickTime auf meinem iPhone irgendwie was da synchronisieren kann oder so.
Gibt's von Workflow auch, ähnlich wie jetzt bei If, wo wir vorher gesprochen haben, Rezepte quasi sowas, wo man von anderen profitieren kann?
Gibt's, oder gibt's die das? Die App selber hat die Gallery, nennt sich das. Da sind ein paar drinnen, aufgeteilt nach Today Widgets, Apple Watch und Action Extension. Mhm. Was insofern schöner ist als bei If This Then That, ist, dass auch jeder seine eigenen Rezepte irgendwo hinstellen kann. Das ist eine eigene kleine Datei, die heißt dann, glaube ich, WF mit Dateiendung oder sowas. Da kann man auch mit dem iPhone zum Beispiel irgendwo auf einer Internetseite quasi surfen, weil jemand sagt, ach, hier habt ihr meinen Workflow dazu. Man klickt das an, sieht den Workflow, sagt, mach ihn auf in meiner Workflow-App. Das funktioniert super. Das hat If This Then That so ja leider nicht. Weil das ja nur ein Online-Dienst quasi ist, da ist es eine echte App und da kann ich mir quasi die Rezepte eben halt direkt laden von Homepages, weil der ein eigenes Dateiformat hat, um diese Rezepte zu speichern. Das ist sehr schick. Auf der anderen Seite ist die Community eindeutig deutlich kleiner, ja, weil das halt doch schon sehr nerdig ist. Aber mit der einen oder anderen Sache kann man da durchaus schöne Sachen finden, also ein bisschen Google bemühen oder aber bei uns in die Shownotes. Ich werde euch meine 2, 3 Lieblings-Workflow-Repositories schicken, also nicht nur das offizielle, sondern halt auch inoffizielle, also halt Community-Projekte quasi, also nichts Böses, sondern nur rein Community-Projekte, wo halt die einen oder anderen Workflows dann auch gesammelt werden. Da gibt es ein paar gute. Wie gesagt, ist aber durchaus ein mächtiges Zeugs und durchaus schon noch ein bisschen nerdig das Ganze, kann aber halt eben sehr große Lösungen machen, wenn man da irgendwie was machen möchte. Mein großer Tipp generell für solche Sachen, ich habe das selber früher gehabt. Wenn man das jetzt hört in dieser Folge, kann man natürlich sagen, ha, ich gehe jetzt los und automatisiere alles. Ihr solltet aber vorher auch schon was wissen, was ihr automatisieren wollt. Wenn man da irgendwie reingeht in diese Gallery und sagt, ah, was gibt's denn hier jetzt? Ich habe damals, muss ich gestehen, nicht wirklich was gefunden, was ich interessant fand. Ich glaube, es ist wichtig, zuerst das Problem zu haben und dann das irgendwie mit sowas lösen zu wollen, ist durchaus eine gute Idee. Ich hatte eben das Problem, okay, ich will Haftdaffer machen aus Videos. Dann plötzlich war Workflow für mich total interessant und hatte eine Lösung parat und super. Vorher hatte ich es 3 Monate lang auf dem iPhone und hatte keinen einzigen Workflow laufen, weil ich einfach nicht wusste, was ich damit machen muss oder kann.
Man kann Lösungen am besten finden, wenn man das Problem kennt. Das genau. Ist so.
Das ist die schönste Formulierung dahinter. Ja.
Wird schwierig, genau. Hast du noch weitere Tipps in die Richtung? Oder ähnliche Richtungen?
Eigentlich nicht. Also wie gesagt, die neue eierlegende Wollmilchsau ist Workflow und kann einfach sehr viel. So mein persönlicher Tipp, wo ihr mit If This Then That an eure Grenzen stoßt, schaut euch Workflow an. Ansonsten, ja, es gibt viele Lösungen in die Richtung. Launch Center Pro übrigens, genau, eben auch noch erwähnt. Also Zwischenlösung ist sicher auch eine nette Geschichte noch. Ansonsten, ja, es gibt viele mittlerweile und vor allem auch viele, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Für alle, die ein bisschen was mit Thema Text zu tun haben und ein bisschen Richtung Text mehr machen wollen, auch für Blogger ist sicherlich Drafts eine Empfehlung. Der kann sehr viel mit so Textgeschichten umgehen. Pythonista eben für alle, die alte Python-Skripte herumliegen haben. Und auch wieder ein bisschen Richtung Texte gesprochen ist die App Editorial, die da auch sehr viel automatisch verarbeiten kann. Das wird vor allem dann spannend, Drafts und Editorial, wenn ich eben Richtung LaTeX oder Richtung Markdown arbeite.
Markdown, ja.
Für alles andere, also meine Traumkombi ist so If This Then That mit den Do-Apps dazu, die erschlägt mir ehrlich gesagt 90% meiner Arbeit meistens. Launcher für alles, wo ich If This Then That eigentlich quasi so ein bisschen erweitern möchte, weil iOS mich dazu sehr einschränkt. Und dann halt für echt schwere Themen, Workflow ist dann halt auch sehr komplex, kann aber halt dann eben auch sehr viel. Da kann man sich aber auch eben wieder stundenlang verlieren im Basteln und im Herumnörden. Wenn man es gerne macht, natürlich super Lösung, wenn einfach und schnell ist Workflow, aber meistens nicht, es sei denn, man findet ein Rezept, das für sein Problem ideal geeignet ist.
Besten Dank für die ganzen Tipps. Ja, jetzt haben wir doch einiges an Tipps bekommen, auch der ein oder andere Hörer sicherlich einige Apps und vor allem Workflows und Dienste in diesem Internet, die man nutzen kann, um das iPad oder generell iOS Devices, geht ja auch mit iPhones und iPod Touches und eben auch der Apple Watch produktiver zu nutzen. So alles in allem unser Fazit dazu. Also du und ich, wir automatisieren gerne Dinge.
Ich automatisiere gerne, aber im Rahmen, eben jetzt alles mit Automatisierung zu erschlagen, was länger als 90 Sekunden dauert in meinem Leben, kann ich mir nicht vorstellen, um auf den Artikel wieder anzuspielen. Aber natürlich kann man sich sehr viele, sehr nervige, ewig gleiche Schritte mit dem ganzen Zeugs abnehmen, wenn man dafür Anwendungen hat. Anwendungen zu suchen hat, glaube ich, keinen Sinn. Aber wenn man weiß, man hat irgendwie ewig wiederkehrende Tasks, schaut euch mal solche Lösungen an, das ist schon eine sehr praktische Geschichte, ja. Was mich auch sehr freut, ist, dass das Ganze durch die Apple Watch jetzt eben wieder auch etwas interessanter wird, alles in allem, weil auch irgendwie kurze Tasks quasi direkt von der Uhr auszulösen, ist schon eine nette Sache.
Was ich am Handgelenk auszulösen.
Ja, was ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr oft verwende, gerade wenn ich im Stau oder so stehe, auch Sicherheitstuch, also auch sicherlich ein Sicherheitsaspekt dahinter, dass ich, wenn ich weiß, ich komme zum nächsten Termin zu spät, einfach nur schnell auf der Uhr auf eine Taste klicken kann und mein nächster Terminpartner wird automatisch informiert, wie viel ich zu spät komme, weil da im Hintergrund ein Workflow läuft, der genau das tut. Ja. Das ist natürlich eine super Lösung. Also gerade für sowas finde ich sehr gerne und gerade da ist die Apple Watch auch echt eine klasse Erweiterung quasi, weil da brauche ich nur auf einen Knopf drücken, das schafft auch die Uhr. Und im Hintergrund rödelt mein Handy aber los und ledigt einen eigentlich sehr komplexen Anwendungsfall von alleine, finde ich super.
Den musst du mir auch noch mitteilen.
Mache ich ja.
Da bin ich gespannt. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich denke, da kann wirklich einige Hörer sich auch ein bisschen was rausziehen. Wie du gesagt hast, man sollte vorsichtig sein beim Automatisieren. Und so aus meiner Erfahrung, da ich ja eben auch nicht nur auf einen Dienst einzeln setze, sondern da verschiedene Dienste nutze, es macht Sinn, ob jetzt das digital oder auf Papier zu erledigen, sich ein bisschen aufzuschreiben, was man und vor allem wie man es automatisiert. Da gibt's dann, ja, gibt dann plötzlich Dinge, dann verschwinden Dateien von euren Smartphones und von euren Rechnern, weil ihr sie irgendwohin synchronisiert habt oder automatisiert habt und später wisst ihr nicht mehr, wo die sind. Es macht Sinn, wenn man mehrere Sachen macht, das irgendwo zu hinterlegen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich muss das sogar ein bisschen erweitern. Es macht auch Sinn, sich zu überlegen, in welche Richtungen man automatisiert. Und das vielleicht ein bisschen zu überlegen, so diesen, ich hatte da ja den Button, der meine Freundin informiert, dass ich später nach Hause komme, solltet ihr euch überlegen, wenn ihr dazwischen mal die Freundin gewechselt habt, vielleicht auch diesen Button wieder anzupassen. Nein, klingt jetzt das ist klingt total bescheuert, ist ein Problem, das ich echt hatte, ja, jetzt ganz ehrlich, ich habe diesen Button 2 Jahre lang, glaube ich, nicht verwendet auf dem Handy und dachte mir, ich habe da einen Knopf dafür, zack, Knopf betätigt. Dann hat...
Was willst du von mir?
Gott sei Dank war, weil das eine üble Trennung war, von der Ex-Freundin nicht mehr die Nummer drinnen, weil sonst hätte die Info bekommen. Schatz, ich komme leider 10 Minuten später. Ja. Das ist natürlich übel. Wie gesagt, Gott sei Dank, in dem Fall ist nichts passiert, außer dass mir die Workflow sagte, wen jetzt so? Weil irgendwie von dem, den du informieren willst, hast du nicht mehr meine Handynummer. Was ist denn hier los? Gott sei Dank war das so, ja.
Definitiv.
Nee, aber auch so, ich habe zum Beispiel Skripts, die irgendwie Benutzerrechte setzen automatisch, wenn ich irgendwas in irgendeine Cloud hineinblase. Ja. So von wegen auch in der Firma zum Beispiel, ich share diese Datei in dieser Gruppe und setz bitte auch gleich die Benutzerrechte für den und den und den Benutzer automatisch, weil die gehören in dieses und jenes Team, ja. Dass mal ein Mitarbeiter-Team wechselt, kann ja durchaus schnell passieren. Das heißt, da muss man aber halt schon auch dann denken und auch Berechtigungen im Hintergrund quasi halt dann berücksichtigen. Ja.
Nicht nur historisch auf notieren, sondern auch ständig wieder mal nachschauen und anpassen, weil eben, ja, es gibt Veränderungen in diesem Leben.
Ja, für so Workflows leider.
Genau. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine ganzen Tipps, lieber Jan.
Danke für die Einladung.
War sehr spannend und wir freuen uns auch über eure Hörertipps. Jan, du hast ja ein paar Mal auch und ich auch aufgerufen, auch ausführlich, wie auch immer. Gebt uns euer Feedback. Was nutzt ihr? Wie nutzt ihr? Wie setzt ihr es um? Am besten umso ausführlicher, umso besser, weil ich glaube, da in dem Bereich gibt es vieles, wo man eben aus der Community auch profitieren kann. Eben sei es vorgefertigte Rezepte, aber auch Ideen, die andere weitergedacht haben oder detaillierter ausgedacht haben, wo man dann seine eigenen Workflows anpassen kann.
Dann nutze ich jetzt auch gleich mal meinen ersten Aufruf an Hörer überhaupt. Ich habe mich letztens ein bisschen mit dem Thema befasst, kenne mich damit aber überhaupt nicht aus, muss ich gestehen. Es gibt doch die Möglichkeit quasi, sich irgendwie Skripte auf Server zu laden und dann so selber irgendwie Automatisierungen zu machen, was ich so gelesen habe. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Heißt es zum Beispiel, ich lege mir irgendwo ein Java, Python, sonst so ein Skript auf meinem Webserver ab und kann das dann mit Fotos von meinem iPhone füttern, der die automatisch resized und sonst wohin lädt gleich alles so. Also quasi die Logik und die Magic nicht auf meinem Phone stattfindet, sondern auf meinem Server stattfindet, weil ich quasi dort ein Skript laufen habe. Das fände ich mal eine spannende Lösung, auch gerade so nämlich aus dem Problem, was wir gerade besprochen haben, von wegen, das Ding konvertiert ja auf meinem Handy. Wenn ich damit quasi irgendwie meinen Webserver anstoßen könnte, der das dann dort abholt, das fände ich ganz, ganz spannend. Da gibt's anscheinend Lösungen. Dafür war ich nur zu wenig, für das war ich einfach zu dumm, muss ich gestehen, anscheinend. Ja, da habe ich zu wenig lange eingelesen. Falls Hörer da draußen sowas haben und wissen, wie das geht, bitte, bitte, bitte in die Shownotes, da wäre ich ganz interessiert daran. Das fände ich nämlich eine noch coolere Lösung.
Genau, man kann natürlich für solche, mit Music-Clip und so weiter, also man kann, wenn man podcastet, wir nutzen unter anderem ja auch die Auphonic-App und da gehen gewisse Dinge, also quasi, dass man aus den Audiospuren ein Video machen kann und eben auch umgekehrt. Ich bin aber nicht sicher, wie das rechtlich ist, ob man da dann auch alles hochladen darf. Also du kannst da quasi ein Video, das auf dem FTP liegt, weil das kannst du ja nicht auf dein Smartphone legen, sondern dir auf den FTP legen, und dann von FTP nach Phonic und dann wieder auch zurück auf diesen FTP oder wie auch immer. Also solche Dinge gehen eventuell. Müssen wir mal ausprobieren und anfragen, ob das überhaupt möglich ist, weil die haben natürlich auch nicht gern, wenn man zumindest mit einem kostenlosen Account da Gigabyte Daten draufschaufelt.
Ja, sowas hatte ich auch schon in der Tat ein bisschen, aber genau das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte es tatsächlich auf meinem eigenen Webserver sogar, auf meiner eigenen Linux-Kiste, eigene Linux-Skripten anschmeißen und verarbeiten können. Ich mag da gar nicht irgendjemanden belasten oder so. Ich mag auch nicht alles aus der Hand geben. Man kann das eben auch auf der eigenen Linux-Kiste quasi irgendwie realisieren.
Eben das meine ich. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, das extern zu machen, aber da ist ja Rechenpower, da ist ja Leistung auf den eigenen Geräten. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Wenn da der Hörer was kennt, gerne mit in die Kommentare.
Bitte, bitte, bitte. Ja. Da wäre ich echt interessiert daran.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Reinhören, lieber Hörer, und fürs Sharen von unseren Folgen, fürs Kommentieren und was ihr auch immer noch alles macht mit unseren Folgen. Wir bedanken uns vielmals und wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss! Ciao.
Hört mehr Geek Talk!